das ist der ICF Basel Podcast.
Hallo zusammen, schön mit euch hier zu sein heute Morgen. Herzlich willkommen, wenn du von daheim aus zugeschaltet bist. Da haben wir auch immer ein paar Leute, normalerweise mehr Leute schauen online zu, als hier vor Ort sind. Das ist auch mega cool, dass sich das so entwickelt hat. Hey, Bratteli ist im Fall wirklich recht schön, es hat einen schlechteren Ruf. Ich bin in Lausen aufgewachsen und dann habe ich immer gedacht, nein, auf Bratteli. Und jetzt wohne ich in Bratteli mit einer wunderbaren Geschichte, wie wir dort angekommen sind, wo wir jetzt in einem Haus dürfen sein und eine Wohngemeinschaft starten. Gestern ist der erste junge Mann eingezogen, der jetzt bei uns mitwohnt, von drei, die kommen können. Und das ist mal wunderbar, das Haus und was Gott da möglich gemacht hat und auch Familie aus der Kirche. Und zweitens bin ich gestern einen Ruhetag gehabt und bin ich ein bisschen spazieren im Wald hinten oben in Bratteli. Und es ist wirklich wunderbar dort. Also, es hat wirklich einen schlechteren Ruf. Ihr dürft gerne mal auf Besuch kommen bei uns, an unser Wohnprojekt anschauen und dann gebe ich euch noch ein paar Sachen zum Entdecken in Bratteli. Aber jetzt sind wir hier in Basel und machen weiter in dieser Predigtserie, oder besser gesagt, wir schließen sie eigentlich ab. Die Predigtreihe von Nehemia. Und wir schließen sie ab mit einem Blick ins Buch Maleachi. Und jetzt denkt ihr vielleicht, wie kommen wir dazu, in Maleachi zu schauen? Wir haben im Next Gen, wo ich Jugendpastor bin, haben wir gerade eine Predigtreihe über Maleachi. Und der Maleachi, das ist der Prophet, der in die Situation hineingeredet hat, nach der Zeit von Nehemia. Vielleicht sind wir in der letzten Woche da gewesen. Ich roll das Ganze noch mal kurz auf für alle, die das nicht mitbekommen haben. Das Volk Gottes hat auf Babylon ins Exil müssen, weil sie haben viel Dummheiten gemacht. Sie haben genau eigentlich im Gegenteil gelebt von dem, was Gott für sie hat wollen. Anstatt dass sie ein Segen gewesen sind, sind sie ein Fluch geworden. Sie haben zum Beispiel haben die Richter den Leuten recht gesprochen, die mehr Geld zahlen. Sie haben Arme und Weise unterdrückt. Sie haben sogar ihre eigenen Kinder angefangen zu opfern, den Gottheiten von der Nachbevölkerung. Und Gott hat gesagt, hey, ich habe euch ausgesucht, damit ihr ein Segen seid für die ganzen Nationen. Und ihr treibt es noch schlimmer als alle. Jetzt müssen wir wie ein Restart machen. Hat sie nach Babylon da. Und dann gesagt, in 70 Jahren kommen wir wieder zurück und wir probieren das wie wieder mal. Es ist eigentlich die ähnliche Route, wie der Abraham damals gemacht hat, wo Gott gesagt hat, wir starten das. Jetzt macht er wie einen Restart, weil sein Volk völlig in eine andere Richtung gegangen ist. Jetzt kommen sie zurück nach Israel und sie bauen alles auf. Um das geht es im Buch Nehemia. Sie bauen die Stadtmauern auf, sie bauen den Tempel auf und ihre Häuser. Und letztes Mal haben wir gehört, sie richten auch ihre innere Mauer wieder auf, dass sie sich ausrichten auf Gott. Aber leider hat die Haltung, die innere Haltung, hat nicht so lange angehabt. Und darum startet das Buch Maleachi mit folgendem Bibelvers. Ich möchte euch da mal zeigen. Das heisst, diese Last, diese Botschaft richtet der Herr durch Maleachi an Israel. So startet das Buch. Diese Last. Und wenn das Wort gebraucht wird, dann werden meistens heftige Gerichtsandrohungen gebracht von Gott, wenn das Wort sonst in der Bibel gebraucht wird. Jetzt, was ist passiert, dass Gott so reinfährt oder dass Gott quasi so eindringlich wird mit dem? Wir haben gesagt, look, im nächsten sage ich immer wieder, look, wir sind eine Generation, die die Bibel aufmacht. Wir werden uns richten nach dem, was Gott sagen hat in seinem Wort. Und die Art, wie wir die Bibel lesen, ist auch so, dass wir sagen, hey, Gottes Wort steht über uns, nicht wir stehen auf Gottes Wort, sondern Gottes Wort steht über uns. Die Frage ist einfach, was will er uns mit dem sagen? Und darum schlagen wir auch die alttestamentlichen Bücher auf, auch die, was schwierig ist, auch die, die so anfangen, was heisst, diese Last richtet der Herr an das Volk Israel. Und die Frage ist, was will Gott denn genau seinem Volk mit dem sagen? Wie kommt er zu dem Punkt? Folgendes ist passiert. Das Volk hat sein Land wieder aufgebaut und die Erwartung war von ihnen, dass jetzt der grosse König kommt, dass der Messias kommt und dass das Ganze, dass Israel jetzt wieder richtig wird aufblühen, dass sie wieder ein florierendes Land werden, man kann sagen, eine beachtenswerte Nation, die wieder eigenständig ist und es geht nicht gut und sie haben einen gewissen Wohlstand und sie haben Einfluss über die Region. Aber das ist alles nicht passiert. Weder der verheißene Retter ist gekommen zu ihrer Zeit, noch ist es ihnen mega gut gegangen. Es wird beschrieben, wie in dieser Zeit noch Bevölker sie bedrängt haben. Es wird beschrieben, man weiss aus der Geschichte, dass sie sogar wahrscheinlich Hungersnöte hatten, also Missernten. Es war überhaupt nicht so, wie sie sich vorgestellt haben. Und das hat dazu geführt, dass das Volk zuerst mal wie so desillusioniert war. Ich habe das so ein bisschen auf der Folie, dass sie das mitgenommen können. Also sie haben eine Illusion gehabt, quasi jetzt, wenn wir alles aufbauen, dann muss es so und so kommen. Das ist es aber nicht, oder nicht in dem Moment. Das hat dazu geführt, dass sie entmutigt gewesen sind. Sie haben zuerst wieder Mut gefasst und gesagt, doch komm, wir machen das, wir bauen alles auf. Aber weil es nicht so gekommen ist, wie sie sich gehofft haben, sind sie entmutigt worden. Und nachher haben sie angefangen zu zweifeln. Sehr wahrscheinlich haben gesagt, jo, gibt es Gott überhaupt? Hat er uns da angeführt? Schaut er noch zu uns? Können wir auf ihn vertrauen? Haben sich alle diese Fragen angefangen zu stellen und wirklich angefangen zu zweifeln, an Gott zu zweifeln, auch an ihrer Berufung. Gott hat ihnen gesagt, schaut, ich mache euch zu einer Nation und ich will euch sagen, dass ihr ein Segen für die Nationen sind. Und ich will in eurer Mitte präsent sein. Und sie haben wahrscheinlich auch an dieser Berufung angefangen zu zweifeln. Weil nachher sind sie mega eigensinnig geworden. Sie haben gesagt, schau Gott, wenn quasi du nicht das machst, was wir gedacht haben, dann machen wir das, was wir wollen. Dann machen wir auch nicht das, was du gedacht hast. Dann machen wir wieder, was wir Lust haben. Und es wird beschrieben, wie sie wieder eigene Wege einschlägt. Genau wieder die Sachen, die der Nehemia sie vorgewarnt hat. Oder wo die Propheten vor dem Nehemia schon gesagt haben, nein, Leute, verlönt Gott nicht, bleibt an ihm dran, sucht nicht andere Götter. Sucht euch Männer und Frauen, die auch Gott lieben und so weiter, alle diese Sachen. Und sie haben dann wie das Gefühl gehabt, okay, wenn Gott jetzt nicht so tut, wie wir wollen, dann machen wir auch nicht so, wie er will. Und haben so einen eigensinnigen Weg eingelegt. Ich habe ein Bild mitgenommen, was das vielleicht ein bisschen versinnbildlicht. Ich habe so eine IG desillusionisiert. Die wissen, was ich meine mit diesem Wort. Kannst du noch weiterschalten, bis zu dem Aff, den man sieht. Ich finde, der hat das sehr gut auf dem Bild. So einen Blick eben. Wie so ein Aff, den man quasi gelockt hat und gesagt hat, ja komm, du kannst in Zolli kommen und dort geht es dir ganz gut. Und mit der Zeit merkt er, das ist ein mega kleines Gehege, bekommt immer das gleiche zu essen und denkt so, schau dir über, was wende von mir. Ich mache keine Kunststücke mehr. Ich mache jetzt auch nur, was ich will. Das war so vielleicht die Haltung vom Volk Gottes, wo das Buch Maleachi geschrieben worden ist. Ansehen. Und ich habe noch in einem Kommentar ein Zitat gelesen, das ich euch möchte bringen. Dort heisst es, die Menschen hatten kein Vertrauen in die Bundesverheißungen mehr, wie die zahlreichen Mischehen mit Heiden, also wo Leute Personen geheiratet haben, die ungläubig sind, die vielen Scheidungen und die doppelbödige Moral zeigten. Also die Leute haben nicht mehr geglaubt. Gott hat ihnen gesagt, schaut, lebt es so, wie ich euch das vorlege. Und dann wird es Segen über euch im Land sein. Und die Leute haben wie nicht mehr an das geglaubt. Weil sie sind wie enttäuscht gewesen, dass jetzt Gott nicht noch mehr gemacht hat aus ihrem Land in dem Moment. Und sie sind enttäuscht gewesen, genau. Und sind ihren eigenen Weg wieder gegangen. Und das Krasse ist jetzt, der Maleachi ist ein mega intensives Buch. Wenn du das lesest, wirst du es merken. Es ist die ganze Zeit direkt die Rede von Gott. Die ganze Zeit, wo Gott einfach direkt zu seinem Volk redet. Es ist wie so ein Disput. Gott sagt, hey, ich habe das und das gesagt, dir ziehen es aber in Zweifel mit dieser Aussage und jetzt erläutere ich aber, was ich meine damit. Es ist so Gott, der mega intensiv mit seinem Volk redet und sie konfrontiert. Es scheint ihm mega wichtig zu sein, dass seine Leute jetzt nicht wieder die gleichen Fehler machen, wie sie ein paar Jahrhunderte vorher schon gemacht haben. Dass sein Volk jetzt einfach mal im Glauben beharrlich an seinem Herr dranbleibt und auch in dem Lebensstil bleibt, den er ihnen gesagt hat. Jetzt schauen wir doch mal das erste Thema an, wo dort gebracht wird. In Maleachi 1, Vers 2, dort sagt dann Gott, das ist der zweite Vers, das ist eine Zweitfil, du kannst dort angehen, was heisst, ich habe euch geliebt. Genau, danke viel, dass du einspringst vom ICF Basel-Land. So geht es weiter. Zuerst kommt die Nachricht, das ist jetzt die Last, die ich, oder die harte Botschaft, die ich euch bringe. Und dann sagt Gott, ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Und dann der nächste Vers war, doch ihr entgegnet, inwiefern hast du uns geliebt? Hast du da auch noch viel? Vielleicht, es haben da mehrere Leute mitgemischt. bei der Technik, die jetzt in die Ferien gegangen sind. Wir mussten heute Morgen ausbaden. Genau. Aber es heisst, ich lese euch das nochmal vor. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr, doch ihr entgegnet, inwiefern hast du uns geliebt? Da merkt man schon ein bisschen die Haltung. Oder Gott sagt, hey, ich habe euch geliebt. Und das Volk sagt, ja, wie hast du uns denn geliebt? Wo ist die Liebe von dir? Wir sehen sie irgendwie nicht. Das ist so die Stimmung, die dort oben war. Sie haben daran zweifelt, dass Gott noch zu ihnen steht, positiv zu ihnen steht. Und sagt, ja, wie hast du uns denn geliebt? Und schau, das ist ja das, was immer zuerst darum geht. Auch in unserem Leben. Dass wir die Nähe von Gott erfahren dürfen und seine Zuwendung zu uns. Dass wir merken, wir sind angenommen. Dass er auch treu zu uns steht. Auch bei ihnen war das erste Thema. Und er sagt, doch, ich habe euch geliebt und ich bin immer noch da. Und jetzt ist die Frage, wie liebt denn Gott sie? Jetzt kommen die nächsten Versen, wo Gott das erklärt. Und das ist vielleicht der Grund, wieso viele Leute das Alte Testament oder gerade solche Bücher gerne nicht auf die Seite legen. Jetzt lesen wir mal die nächsten Versen über Esau, wo du schon angefangen hast einblenden. Und der Herr antwortete, ist nicht Esau der Bruder Jakobs? Jakob liebte ich, Esau dagegen hasste ich. Ich verwüstete sein Bergland und machte seinen Erbesitz zu einer Wüste für Schakale. Die Edomiter sagen vielleicht, wir wurden zerschlagen, doch wir werden das Zerstörte wieder aufbauen. Aber der Herr, der Allmächtige, spricht, sie sollen nur versuchen, es aufzubauen, doch ich werde es wieder zerstören. Ihr Land wird als Land der Gottlosigkeit bekannt sein und das Volk als das Volk, auf das der Herr für immer zornig ist. Wenn ihr das mit eigenen Augen seht, werdet ihr sagen, weit über Israels Grenze hinaus reicht die Macht des Herrn. Okay. Was hat Gott jetzt gesagt? Bei solchen Text verstand ich, wenn die Leute dann manchmal sagen, oh Mann, kann das nicht ein bisschen einfacher oder schöner umschrieben sein? Das ist jetzt wirklich ein schwieriger Text, oder? Gott sagt, ich habe euch geliebt. Die fragt, wie hast du uns geliebt? Und dann sagt Gott, ja, euch habe ich ausgesucht und geliebt und den Esau habe ich verworfen und gehasst und zerstört. Wir denken, wow, was machen wir jetzt mit dem heute? Könntest du uns nicht ein bisschen anders ausführen? Und ich glaube, wenn wir so Texte lesen, lasst uns die Bibel nicht einfach auf die Seite legen, sondern Gott fragen, was meinst du genau mit dem? Vielleicht einen Bibelkommentar dazu nehmen oder eine Studienbibel. Der Thomas hat letzte Woche gerade eine gekauft und begeistert angefangen zu lesen, dass uns das weiterhelfen kann, dass wir sagen, nein, wir glauben, Gott hat uns etwas zu sagen, auch wenn wir es gerade nicht verstehen. Was ist denn in diesem Text wirklich drin? Was wir mal herausnehmen können, ist, dass Gott sagt, schaut, ich habe euch geliebt, indem ich euch erwählt habe. Noch bevor das Volk Israel gibt, hat Gott gesagt, Abraham, ich erwähle dich und aus dir mache ich ein Volk und dem Volk bin ich treu. Noch bevor das Volk entstanden ist, noch bevor sie gute Taten haben machen können, noch bevor sie Gott irgendetwas haben präsentieren können, sagt Gott schon, ich suche euch aus und ich liebe euch und ich betreue an eurer Seite. Gott hat sich zu dem Volk committed, noch bevor sie überhaupt da sind. Und Gott sagt, schau, so zeige ich euch meine Liebe. Ich habe mich zu euch committed, ohne dass ihr mir irgendetwas entgegengebracht hättet. Euch hätte es noch nicht einmal gegeben. Und ich habe schon gesagt, ich bin für euch da. Das ist die Art, wie Gott sich committed. Gott hat gesagt, ich suche euch aus, nicht weil ihr mega super sind, sondern weil ich will unter eurer Mitte leben, euch segnen und in dieser Welt etwas Gutes anfangen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite haben wir die Geschichte mit dem Esau, Jakob und Esau, vielleicht kennen die. Und Gott definiert seine Liebe auch daran, dass er den Esau verworfen hat. Jetzt können wir noch eine Stelle lesen aus dem Hebräerbrief, wo uns das auch noch ein bisschen erläutert, was denn da genau passiert ist mit dem Esau, wo wir denken, wieso hasst denn Gott den Esau? Jetzt muss ich den Hebräer in dieser Bibel noch finden. Da ist immer, wenn ihr das schon gemerkt habt, im Neuen Testament, der Hebräerbrief, da ist immer ein bisschen anders. Je nachdem, vor dem Jakobus oder nachher. Also Hebräer 12, Vers 15, das heißt, und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt oder verunreinigt werden, dass nicht jemand ein unzüchtiger oder ein gottloser Mensch sei wie Esau, der um einer Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er nachher verworfen wurde, als er den Segen erben wollte. Denn obgleich er ihn unter Tränen suchte, fand er keinen Raum zur Buße. Der Esau ist von Gott verworfen worden, aber gleichzeitig ist er der, der das Vieh auch ausgeschlagen hat. Ich weiß nicht, ob Gott auch mit dem Esau das Volk Israel weitergeführt hätte. Aber der Esau war der, der wie gesagt hat, hey, es bedeutet mir nichts, dass ein Segen auf dieser Linie liegt. Es bedeutet mir nicht, dass ich der Erstgeborene bin und der bin, der eigentlich das Volk Gottes soll weiter auf die Beine stellen soll. Er hat gesagt, komm, ich habe Hunger, nimm doch das, das ist mir eigentlich egal, die Verantwortung oder auch die Privilegien, die Gott mir gegeben hat. Als Erstgeborener, dass er mit mir die Geschichte weiterschreibt, er hat das wie, man kann sagen, vor die Zeug geworfen und hat das abgegeben. Das, was Gott mit ihm geplant hat, auf das hat er eigentlich nicht viel gesetzt. Und da sehen wir, wieso das auch dazu geführt hat, dass Gott dann sagt, schau, mit einem Volk, das aus so jemandem kommt, das die Kultur lebt, kann ich nicht die Geschichte schreiben. Und Gott hat die Haltung verworfen, die vom Esau kommt, die dann nachher auch in dem Volk Edom gesehen ist. Das ist mal so das eine. Also wir haben, Gott erwählt sein Volk und Gott tut den Esau und seine Nachkommen, sagt er, schau, über dieser Haltung, die ihr habt, liegt kein Segen. Über dem kommt nichts Gutes. Jetzt denken wir aber, ja Gott, du hättest ja eigentlich auch können, wenn du deinem Volk die Liebe willst zeigen, dann könntest du ihnen ja auch sagen, schaut, ich bin der Gott, der euch aus Ägypten geführt hat. Ich habe euch befreit aus der Sklaverei vom Pharao. Ich habe euch durchs Meer durchgeleitet. Ich bin in der Nacht mit einer Feuersäule vorangegangen, beim Tag in einer Wolkensäule. Ich habe euch ernährt mit Brot vom Himmel, mit Manna. Ich bin Tag und Nacht für Nacht bin ich an eurer Seite gewesen. Wir könnten sagen, wieso tut Gott nicht seine Liebe so definieren? Wieso sagt er, ich habe euch erwählt und geliebt und den Esau habe ich verstoßen? Für uns ist das ein bisschen so krass und schwierig zum Einordnen. Wenn wir jetzt aber schauen, was ihre Situation war, der Punkt ist, die Generation, die Gott jetzt zu ihnen redet, wir sind etwa 450 Jahre vor Christus, die Generation hat nicht erlebt, wie Gott sie aus Ägypten herausführt. Die Generation hat nicht erlebt, wie er sie durch die Wüste leitet. Die Generation hat nicht erlebt, dass er sie ernährt mit Brot vom Himmel. Das sind all die Geschichten für sie. Ihr jetziges Problem, lasst uns das mal zusammen lesen. Ah, ich habe noch Bilder von Edom zuerst, dass ihr mal seht, wo das etwa war. Und dann lesen wir gerade die Situation. Das ist das Rote Meer unten, oben seht ihr das Tote Meer. Das ist so links oben, wo Kanaan steht, ist das heutige Israel. Das ist die Sinai-Halbinsel. Und das, was so rötlich eingezeichnet ist, dort hat das Volk Edom gelebt. Vor allem heutiges Gebiet von Jordanien sind sie gesehen. Du kannst uns das nächste Bild zeigen. So hat ihr das Gebiet eben ausgesehen. Es war sehr wüstenreich, ein bisschen hügelig. Das ist das damalige Edom. Und dann lesen wir jetzt, aus dem Online-Bibellexikon heisst es, nach der Eroberung Jerusalems durch die Babylonier im Jahr 587 vor Christus nutzten die Edomiter die Schwäche Judas aus und drangen in den Süden von Juda ein. Wisst ihr, wieso, dass Gott jetzt seine Liebe erklärt, indem er sagt, schau, Edom habe ich verworfen. Die Juden werden bedrängt von den Edomiter. Edom ist das Volk, kannst du nochmal die Karte zeigen, wo dort sind sie von dem roten Gebiet immer weiter ins Gebiet von Israel drängt, in der Zeit, wo der Bibeltext geschrieben worden ist, und haben den Juden das Leben schwer gemacht. Sie haben das Volk Gottes bedrängt. Jetzt leuchtet uns plötzlich ein, wieso dass Gott die Stelle bringt, dass er sagt, schaut, ich habe euch erwählt, zu euch schaue ich, aber die Edomiter, die euch bedrängen, sie haben keine Zukunft. Ihnen habe ich mich entgegengestellt. Ich schaue zu meinem Volk und die gegen mein Volk kommen, haben keine Zukunft. Versteht ihr? Gott hat wie den Spruch geredet von den Leuten damals. Ihnen hat das nicht viel gesagt, dass er sie mal aus Ägypten herausgeführt hat. Das war keiner von denen dabei gewesen. Aber in dem Moment erleben sie, wie ihre Nachbarn ihnen das Leben schwer machen. Und sie angreifen und befeinden. Und Gott sagt, schaut, euch beschütze ich, mit euch bin ich unterwegs und ihnen stelle ich mich entgegen. Das Volk hat keine Zukunft, weil sie gegen euch sind. Wie der Esau gegen Jakob gegangen ist. Und plötzlich merken wir, hey, wenn Gott so etwas in der Bibel schreibt, ah doch, es kann Sinn machen, wenn wir es nicht gerade verstehen. Für die Leute damals hat das mega Sinn gemacht. An dem haben sie können, die Liebe Gottes greifen. Ah, wow, Gott kümmert sich um uns. Und die Feinde, die uns das Leben schwer machen, denen stellt er sich entgegen. Und sie werden nicht für ewig so gut unterwegs sein. Und wenn du in einem Bibellexikon ein bisschen weiterlesest, dann wirst du auch mitbekommen, dass die Edomiter es dann in Zukunft wirklich schwer bekommen. Sie sind vertrieben worden aus dem Land, von einem arabischen Volk und so weiter. haben dann noch eine Zeit lang mit den Juden gelebt und sind dann 70 nach Christus, wo die Römer alles platt gemacht haben, sind sie auch verschwunden. Aber du merkst, ein Volk, das sich Gottes Volk entgegenstellt, das hat keine Zukunft. Und Gott sagt, sprich das seinen Leuten so zu. Okay, jetzt bist du vielleicht da und sagst, ja, was hat das jetzt mit mir zu tun? Die ganze Geschichte von Maleachi, dass wir hier einen Prophet haben, der die Botschaft erzählt. Schau, ich glaube, gibt es nicht auch in unserem Leben so Situationen, wo wir uns etwas erhofft haben von Gott, uns etwas vorgestellt haben und dann aber gemerkt haben, irgendwie wird es nicht so, wie wir das gedacht haben. Und wo dann in uns die Haltung wächst, ja gut Gott, wenn du nicht so tust, wie ich mir das vorgestellt habe, dann mache ich es auch nicht so, wie du es willst. Dann gehe ich auch wieder den Weg, den ich Lust habe. Wenn wir anfangen, seine Liebe zu zweifeln, wie das Volk Gottes, und dann sagen, du, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Gott noch da ist, ich weiß gar nicht, ob er noch etwas vorhat mit meinem Leben oder mit uns als Christen etwas noch will bewegen, komm, ich hänge das an den Nagel oder immerhin mache ich ein paar Kompromisse dort, was mir ein bisschen zu mühsam ist, Gott nachzufolgen, gehe ich den Weg, der ein bisschen gemütlicher ist. Ich glaube, das kennen wir gut. Ich möchte es euch mal erzählen an einer Geschichte von meinem Leben, wo ich genau die Haltung der Leute von Maleachi in meinem Herz hatte und genau so einen Weg gegangen bin. Mit etwa 16 oder 15, ich weiß es nicht mehr genau, habe ich mit Gott über Sex geredet. Ich habe gesagt, Gott, wenn du wirklich willst, dass Sex etwas ist, was in der Ehe gelebt werden soll, dann musst du mir zeigen, wieso. Und ich hatte dann das Gefühl, Gott malt mir eine Vision vor Augen, was er sich gedacht hat zwischen Mann und Frau von der Ehe, von einer exklusiven Gemeinschaft, wo zwei Menschen sich wirklich nah sind, ein Mann und eine Frau, und alles miteinander teilen. Und aufeinander warten und so. Und ich habe gemerkt, hey, diese Vision überzeugt mich. Ich wünsche mir auch so eine exklusive, nahe Beziehung zu einer Frau, wo wir eine Familie gründen können, miteinander unterwegs sind. Und ich habe gesagt, Gott, ich bin im Boot, auch wenn die Hormone und die Gesellschaft gegen das spielen, ich will in die Richtung gehen. Und bis unterwegs war, mit 21, habe ich dann meine heutige Frau kennengelernt. Und es ist eine mega spezielle Geschichte. Gewisse von euch haben sie vielleicht schon gehört. Es würde jetzt die weit führen, die noch erzählen. Aber wir haben erlebt, wie Gott uns wirklich auch zusammenführt. Weil ohne ihn hätten wir es nicht geschafft. Wir hätten uns irgendwie verpasst. Und Gott hat deutlich mir gesagt, Timon, probier es mit der Nadia. Weil Nadia, meine Frau, ist aus einer, kommt wirklich von einer schwierigen Geschichte. Sie hat ein zerbrochenes Leben gehabt. Erst dort, wo wir uns kennengelernt haben, in einem Lager, hat sie Jesus kennengelernt. Ich war schon Jugendpastor gewesen. Wir waren irgendwie ganz an einem anderen Punkt vom Leben, sodass wir nicht natürlicherweise zusammengekommen wären. Außer dass wir uns noch hübsch gefunden haben. Aber dort hat es dann auch schon aufgehört. Also haben wir die Geschichte gewogt. Für mich war es wirklich ein Wognis, weil ich dachte, kann das gut kommen. Ich habe gesehen, wie viele Verletzungen meine Frau noch hat von ihrer Vergangenheit. Ich habe gesehen, dass sie an einem anderen Punkt ist. Und ich habe gedacht, wird ich hier eine Frau haben mit ihr, die mit mir auf Augenhöhe unterwegs ist, die innerlich gesund wird und so weiter. Ich habe das noch bezweifelt, aber ich habe gedacht, Gott hat ein halbes Jahr lang nur über das mit mir geredet. Ich dachte, gut, ich bin blöd, wenn ich es nicht probiere. Und so sind wir zusammengekommen. Wir haben uns unterhalb von der Bar Rouge, hat es ja auch noch mal so eine Sky Lounge vom Hotel. Dort sind wir zusammengekommen und haben uns das erste Mal erzählt, was Gott auch alles geredet hat. Und haben gesagt, jetzt wogen wir das. Dann haben wir das gestartet und kurz darauf abend bekomme ich dann mit von der Nadia ihre Geschichte, dass vor mir auch schon sie Freunde hatte und auch mit Männern zusammen war, wo sie auch mit ihnen geschlafen hat. Und rational gewesen, habe ich das gut nachvollziehen. Okay, ja, sie ist nicht christlich aufgewachsen, sie hat kaum einen Vater gehabt, der wirklich präsent war und ihre Wertschätzung und Stabilität gegeben hat. Sie hat bald Liebe bei anderen Männern gesucht und so weiter. Und hat das dann schon nachvollziehen, aber innerlich hat es mich verletzt. Weil ich dachte, jetzt bin ich so für die Vision gegangen, mit einer Frau können zu heiraten und wir werden eine Einheit und nur wir teilen das zusammen. Und es hat mega viel mit mir gemacht, obwohl ich verstanden habe von ihrer Geschichte her, wie das so gekommen ist und dass auch in ihrem Leben schwierige Storys sind, die sie mit sich trägt. Und dann musste ich zuerst mal das irgendwie klären zwischen mir und Gott und so. Und dann habe ich gedacht, ja gut, jetzt immerhin, wenn wir dann heiraten, dann dürfen wir das endlich genießen, dürfen wir auch zusammenkommen mit unserem Haushalt, mit unseren Finanzen, aber auch körperlich dürfen wir das endlich genießen. Und ich habe mich gefreut mit 24, als ich 24 war und seit 20 haben wir geheiratet. Und ich war allgemein in der Stimmung, ausziehen von daheim, jetzt geht das Leben los, Nadia und ich gestalten das Leben ganz neu. Aber Für sie war es viel schwieriger, gewesen, weil sie ihre Pflegefamilie verloren hat, wo sie das erste Mal ein richtiges Zuhause hatte. Das war für sie schwierig. Sie ist von Thun auf Basel gezogen. Das ist auch ein bisschen schwierig, wenn man plötzlich die schöne Aussicht und den See hat. Und gleichzeitig war es für sie mega schwer, gewesen, sich mir ganz anzugeben, weil sie wie gemerkt hat, in der Zeit, wo sie Gott kennengelernt hat, hat er sie wieder zu einer eigenständigen Frau gemacht. Er hat Wunden in ihr geheilt. Und sie war wie noch nicht ganz parat, gewesen, jetzt wieder so voll alles preiszugeben. Wieder voll mit quasi mir alles schon anzugeben. Und ich habe das wie nicht verstehen. Und dann ist in mir so der Frustrationslevel unglaublich gewachsen. Ich bin da und ich habe gesagt, Gott, ich habe jetzt 24 Jahre gewartet. Okay, vielleicht nicht 24 Jahre, ich habe 12 Jahre gewartet. Seit 12 Jahren irgendwie bin ich aufmerksam geworden auf das Thema Sex. Und ich habe jetzt seitdem gewartet, jetzt bin ich 24. Und ich bin geheiratet und nicht einmal jetzt kann ich das richtig mit meiner Frau teilen. Sogar jetzt sind irgendwie immer noch Schwierigkeiten da. Und dann irgendwann habe ich innerlich so gesagt, look, jetzt bin ich einfach nicht bereit zu warten. Jetzt schießt es mich an. Wenn jetzt das nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe und Gott das nicht so macht, wie ich mir das erträumt habe, dann gehe ich halt auch meinen eigenen Weg. Dann helfe ich mir selber sozusagen. Und ich habe das gebraucht als Legitimation, um immer wieder pornografische Sachen zu schauen. Weil ich gesagt habe, ich bin nicht bereit, um die ganze Zeit zu warten und meine Sexualität quasi zu unterdrücken. Ich habe nicht gewusst, wird es je irgendwann besser werden. Aber der Punkt ist, meine Frau hat einfach noch ein bisschen Zeit gebraucht. Es war mehr Zeit, als ich gehofft habe. Aber schon nach einem Jahr haben wir viel besser miteinander umgehen können. Und auch die Körperlichkeit. Wir haben das viel mehr anfangen zu geniessen zusammen. Aber der Punkt ist, ich hatte die Malachi-Haltung in mir. Und habe gesagt, ach, ich gehe meinen eigenen Weg noch. Und das hat Schaden entstehen lassen. Weil durch das habe ich Sachen zwischen mich und meine Frau bekommen, weil ich nicht bereit war, nochmal zu warten. Habe ich Sachen zwischen uns bekommen, Sachen, die bis heute manchmal schwierig sind oder die bis heute noch einen gewissen Einfluss haben auf unsere Ehe und auch auf mein Herz. Im Nachhinein würde ich jetzt sagen, das richtige Weg war, okay Gott, es nervt mich, ich habe es anders vorgestellt. Aber ich glaube weiterhin an dich und dass dein Weg der richtige ist. Und ich glaube daran, dass du noch nicht fertig bist mit unserer Geschichte, dass du uns noch weiterhelfen kannst. Und ich probiere jetzt, auf diesem Weg weiterzugehen, meiner Frau treu zu sein und an dieser Ehe festzuhalten. Und ich probiere ihr den Raum zu geben, den sie noch braucht, bis sie selber ganz ankommen und mit der Ehe und wir auch in der Ehe noch mal tiefer zusammenwachsen, sozusagen. Das wäre der richtige Weg gewesen. Aber in dem Moment habe ich gesagt, ach, wenn Gott nicht so tut, wie ich will, dann mache ich auch irgendetwas Eigenes. Und das ist die eigensinnige Haltung. Das ist genau die Haltung, die Gott konfrontiert, weil er weiss, schaut, wenn dir als mein Volk einen eigenen Weg einschlägt, dann kommt das nicht gut. Das liegt kein Segen auf dem. Für unsere Ehe wäre es unglaublich viel besser gewesen, wenn ich den Weg gewählt hätte, den Gott vorgeschlagen hat. Und der andere, den ich gewählt habe, der hat Schaden gelegt auf unsere Beziehung. Und Gott weiss das. Gott sagt nicht, lebt auf meinem Weg, weil er irgendwie sich an dem bereichert, sondern weil er weiss, für uns ist es das Beste, das, was er uns sagt. Weil er genau weiss, wie er uns geschaffen hat und wie wir können aufblühen können und wie er sich das wünscht. Und darum ermutigt er und ermahnt er uns, dass wir mit ihm können leben können. Und auch den Weg gehen, den er hat. Lass uns noch mal kurz den Vers lesen aus dem Hebräer 12, Vers 15. Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt oder verunreinigt werden. Gott ermutigt uns, hey, achtet darauf, dass ihr nicht aus der Gnade von Gott rausgeht, dass ihr euch nicht von seinem Bund entfernet und dass ihr nicht etwas Bitteres in euch aufkommt, auch wenn ihr euch etwas anderes gewünscht habt. Haltet daran fest, dass Gott noch nicht fertig ist mit dieser Geschichte, auch wenn die Situation jetzt mühsam ist. Haltet daran fest, dass sein Weg immer noch der bessere ist, auch wenn man momentan gerade nichts sieht, was durchgeht. Glaubet an das. Gott ermutigt uns, glaubet an das. Und ich wünsche mir, dass wir als Kirche wie diesen Glauben aufbringen können, dass wir sagen, hey, wir halten fest an dem, was Gott gesagt hat, weil wir wissen, er ist noch nicht fertig mit dieser Geschichte, die er mit uns schreibt. Wenn wir wissen, Gott, wenn wir die Geschichte jetzt anschauen, im Rückblick wissen wir, es ist zwar noch 400 Jahre gegangen, okay, das ist eine lange Zeit, Das haben die Leute nicht mitbekommen. Aber der versprochene Retter ist gekommen. Und das war nicht irgendein Mensch, sondern es war Gott selber, der gekommen ist. Jesus. Gott hat noch die Erwartungen der Menschen übertroffen in diesem Sinn. Und wenn das die Leute damals gewusst hätten, dann hätten sie vielleicht ein bisschen mehr Glauben zusammengebracht und gesagt, okay, nein, wir gehören zu seinem Volk, wir bleiben an ihm dran. Gott wird seine Geschichte schon schreiben mit dieser Welt. Weil er hat uns nicht losgelassen. Und lasst uns die Haltung bekommen, dass wir wissen, hey, auch wenn es jetzt geht, wenn wir gerade nicht weiter sind, auch wenn wir wie in einer Wüstenzeit sind und uns erhofft hat, dass es anders ist, Gott ist noch nicht am Ende. Und in der ganzen Geschichte, wenn wir die Bibel durchschauen, merken wir, er ist immer wieder gekommen zu seinem Volk. Und er hat zu der rechten Zeit das gebracht, was es gebraucht hat. Und wenn wir diese Haltung haben, dann können wir auch in einer schwierigen Situation sagen, gut, ich gehe jetzt nicht meinen eigensinnigen Weg und ich fange nicht an zu zweifeln, ich bleibe jetzt, ich beharre einfach an Gott und sage, schau, auch in den vergangenen Jahrtausenden bist du da gewesen, du hast das gemacht, was du gesagt hast und auch jetzt bleibe ich an dir dran und auch jetzt habe ich an deinem Wort fest. Ich glaube, das ist das, die Haltung, die wir einnehmen sollten. Vielleicht müssen wir auch mehr lernen denken über Generationen hinweg. Zum Begriff, Gott schreibt eine Geschichte mit seinem Volk über Generationen, nicht einfach nur mit dir und mir. Ja, Gott geht schon um dich und mich, aber Gott geht um die ganze Geschichte, die er am Schreiben ist. Und manchmal legen wir einfach ein Segen für die nachfolgenden Generationen. Wie cool wäre es gewesen, wenn die Leute von Malachi damals gesagt hätten, wir halten an Gott fest, auch wenn er gerade noch nicht jetzt kommt mit seinem neuen Königreich. Das hat eine ganz andere Segenslinie bis Jesus gegeben, bis Jesus gekommen wäre. Und vielleicht ist es an uns, über so Generationen lernen zu denken und zu sagen, schau, ich halte an Gott fest, ich glaube und ich hoffe und ich bete und ich tue segnen, was ich kann. Weil ich weiss, das geht auf und Gott braucht das irgendwann, auch wenn ich es nicht mit eigenen Augen sehe. Gott ermutigt uns zu dieser Haltung. Wenn jetzt du da bist und du sagst, hey, das ist alles gut und recht, aber ich habe das Gefühl, ich kenne vielleicht die Bibel gar noch nicht recht, vielleicht hast du das erste Mal dazugeschaltet, bist das erste Mal da, dann möchte ich dich einladen, du kannst auch einfach die Bibel kennenlernen. Du kannst die Bibel aufschlagen, lernen lesen, es gibt gute Lesepläne oder Predigen, die dir das erklären. Aber lern das kennen, was Gott sagen hat, weil über dem liegt wirklich eine Verheißung, über dem liegt etwas Gutes, was sich auch in deinem Leben wird entfalten. Ich möchte zum Abschluss kommen von dieser Message. Ich habe am Anfang gesagt, dass das Malachi-Buch mega intensiv ist, weil Gott die ganze Zeit direkt redet. Es ist immer so wirklich Gott, der konfrontiert. Und das kann uns ein bisschen so, oh, das ist mir ein bisschen anstrengend, das kann die Haltung auslösen. Aber wir dürfen nicht vergessen, wenn der, der uns konfrontiert, der, der das die ganze Zeit über so dran ist, das ist der Gott, der sich uns als Vater zeigt. Das ist der Gott, der von sich als Hirte redet. Als der, der zu seinen Leuten schaut. Es ist der, der interessiert ist an seinen Menschen. Es ist nicht irgendein distanzierter Herrscher, der irgendetwas von dir will, was nicht gut für dich ist. Es ist dein persönlicher himmlischer Vater, der dich liebt über alles, der sogar sein eigenes Leben gibt. Jesus ist gekommen, hat sein Leben gegeben. Wo er das nicht hätte müssen, weil er dich liebt und weil er das Beste für dich will. Und wenn Gott so intensiv mit uns redet und mit uns ringt, dann ist das aus Liebe, weil er es besser weiß und besser meint mit uns. Lass uns doch noch zusammen beten, so eine Zeit vom Gebet. Und ich weiß nicht, ob vielleicht der Heilige Geist in dir irgendetwas aufgezeigt hat, wo in dir noch eine bittere Wurzel ist. Irgendetwas, wo du merkst, das macht in dir auch so, dass du irgendwie sagst, komm, wenn Gott nicht in die Richtung geht, die ich wählen kann, dann gehe ich meine eigene Weg, gehe ich in meine eigene Richtung. Wenn in dir so etwas aufgekommen ist, dann lass uns jetzt in dieser Zeit, wo wir beten, das einfach Gott anheben. Und lasst uns darum ringen, neue Glauben zu bekommen. Und die Geschichten nicht vergessen, die auch über unser Leben ausgehen, was Gott am Machen ist. Jesus, ich danke dir für den heutigen Morgen und ich danke dir für dein Wort, für die Bibel, die gut ist, auch wenn es manchmal nicht einfach ist für uns zu verstehen. Und ich bitte dich zum Start gerade, Herr, dass du uns segnest damit, dass wir immer einen besseren Zugang zu deinem Wort bekommen, dass wir alle, die jetzt da sind heute oder die zugeschaltet haben online,
dass wir lernen, uns täglich und regelmäßig aus deinem Wort zu ernähren und dein Herz hinter dem sehen. Danke, dass wir auch heute dürfen merken, über den Text, der etwas schwierig ist, dass du mit dem deinem Volk damals gezeigt hast, hey, ich bin für euch da, ich liebe euch, ich sorge für euch und ich stelle mich euren Feinden entgegen. Danke, dass das auch für unser Leben zählt. Du weißt, wo in unserem Leben wir Schwierigkeiten haben, wo wir wie Feinde haben, die sich uns entgegenstellen. Du weißt auch dort, wo auf der ganzen Welt Menschen, die dich glauben, verfolgt werden, wirklich am Leib und am Leben bedroht sind. Und wir danken dir auch, dass du dort dich diesen Bedrängern entgegenstellst. Wir wissen, dass nur dein Volk wirklich Zukunft hat in Ewigkeit. Und wir beten gleichzeitig für die Leute, die uns das Leben schwer machen und die, die auch uns Christen verfolgen, vielleicht weniger in der Schweiz als in anderen Ländern, dass auch sie zurück zu dir finden. Und Jesus, du weißt mega gut um die bitteren Wurzeln, die manchmal in uns wachsen können. Wir haben uns vielleicht Situationen in unserem Leben anders vorgestellt. Wir haben gehofft, dass es anders wird. Wir sind enttäuscht, wir sind entmutigt. Ja, vielleicht haben wir Zweifel im Herzen, wo wir denken, ist Gott wirklich da? Liebt er mich wirklich? Hat er wirklich etwas Gutes mit meinem Leben noch vor? Und Jesus, wir wollen dir diese Sachen jetzt angeben. Vielleicht ein bisschen zögerlich, aber gleich wollen wir sie dir angeben. Und wir wollen dich auch um Vergebung bitten, dort, wo wir eigensinnig geworden sind und eigene Wege eingeschlagen haben, die nicht deiner Art entsprechen. Bitte vergib du uns das. Wir wollen das loslassen und wieder neu festhalten an dir und an den Sachen, die du sagst, an deinem Wort. Weil wir wissen, über dem liegt eine Verheißung. Weil wir wissen, der glaubt, der wird nicht enttäuscht. Der sich an deine Worte richtet und haltet, über dem sein Leben wird ein Segen liegen und über seine Nachkommen. Jesus, wir entscheiden uns heute Morgen zum stur festhalten an dir. Ob wir gerade eine wunderbare Zeit erleben oder ob wir gerade eine schwierige Zeit haben. Wir entscheiden uns heute Morgen als Kirche, aber auch als Einzelpersonen zum stur an dir festhalten. Weil wir wissen, schlussendlich gibt es nur einen Namen, der über allem steht. Schlussendlich haben wir als Menschen nur eine Hoffnung und die Hoffnung ist, dass du wiederkommst und dass du die Welt zu einem guten Ende führen wirst, auch unsere eigene Geschichte. Das ist das Einzige, was uns übrig bleibt. Alles andere verhebt nicht wirklich. Und Heiliger Geist, erinnere uns daran, wenn wir wieder in Gefahr sind, um uns entmutigen zu lassen, wieder eigene Wege zu gehen, erinnere uns daran, dass du noch immer gekommen bist, dass du noch immer gewirkt hast. Ja, manchmal nicht dann, wenn man es wollte. Manchmal ist es ein paar Generationen gegangen. Aber wegen dem bist du gleich da. Wegen dem schreibst du die Geschichte trotzdem. Wegen dem wirst du trotzdem zum Ziel kommen, mit deinen Leuten. Hilf uns, das zu sehen. Gib uns das Denken über Generationen hinweg. Und danke, dass du das noch weiter kannst mit uns prägen und bewegen, den Text und die Gedanken in der nächsten Woche. Wir wollen nicht abkehren, wir wollen uns nicht von dir abkehren, sondern festhalten an deinem Namen, Jesus. Weil bei dir ist alles Gute, bei dir ist unsere Hoffnung und nur in deiner Gegenwart sind wir wirklich daheim. Herr, komm du jetzt, red du nochmal zu uns in dieser nächsten Worship-Zeit. Red du zu jedem Einzelnen von uns, zu unseren Herzen, dort, wo wir das brauchen. Wir vertrauen dir.